Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört am 12. August. Und wir lesen natürlich weiter in unserer täglichen Bibellese und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen, wie immer alles. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Nehemia Kapitel 3, Vers 15 bis Kapitel 5, Vers 19. Das Quelltor besserte Schallun, der Sohn Kolhoses, der Vorsteher des Bezirks Mizpah, aus. Er baute es auf, versah es mit einem Dach und setzte die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Außerdem befestigte er die Mauer am Teich der Wasserleitung, in der Nähe des Gartens des Königs, bis zu der Treppe, die von der Stadt Davids hinabführte. Nach ihm besserte Nehemja, der Sohn Asbuks, der Vorsteher des halben Bezirks Bet-Zur, die Mauer aus. Er befestigte sie bis gegenüber den Gräbern Davids, bis zum Teich, den man angelegt hatte, und bis zum Haus der Krieger. Nach ihm kamen die Leviten unter der Aufsicht von Rehum, dem Sohn Barnis. An seiner Seite besserte Haschabja, der Vorsteher des halben Bezirks Keila, für seinen Bezirk aus. Nach ihm besserten ihre Landsleute unter der Führung von Binui, dem Sohn Henadads, dem Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Keila, die Mauer aus. Neben ihnen besserte Eser, der Sohn Jeschuas, der Vorsteher von Mizpah, einen weiteren Abschnitt der Mauer gegenüber dem Aufgang zur Waffenkammer an der Ecke aus. Nach ihm war Baruch, der Sohn Sabais, eifrig beschäftigt mit einem weiteren Abschnitt von der Ecke bis zur Haustür des Hohenpriesters Eljaschib. Meremot, der Sohn Urias und Enkel von Hakkotz, baute einen zweiten Abschnitt der Mauer wieder auf, der von der Haustür bis zum Ende von Eljaschibs Haus reichte. Nach ihm bauten die Priester aus der Umgebung des Jordan. Neben ihnen arbeiteten Benjamin und Haschub gegenüber von ihrem Haus. Danach baute Asaja, der Sohn Maaseias und Enkel Ananias, an dem Abschnitt neben seinem Wohnhaus. Danach arbeitete Binui, der Sohn Henadads, an einem zweiten Abschnitt der Mauer vom Haus Asajas bis zum Winkel und zur Ecke. Palal, der Sohn Usais, baute gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm, der sich am Haus des Königs beim Hof der Wache erhebt. Neben ihm waren Pedaja, der Sohn des Parosch, und die Tempeldiener, die auf dem Hügel Ophel wohnten, tätig. Sie befestigten die Mauer bis gegenüber vom Wassertor im Osten und dem Turm, der sich dort erhebt. Dann kamen die Leute aus Tekoa, die einen zweiten Abschnitt gegenüber dem großen, aufragenden Turm bis zur Mauer des Ophel ausbesserten. Oberhalb des Rostors arbeiteten die Priester, jeder gegenüber von seinem Haus. Daneben arbeitete Zadok, der Sohn Immers, an der Mauer gegenüber seinem Haus und nach ihm Shemaja, der Sohn Shechanjas, der Torhüter des Osttors. An seiner Seite setzten Hanania, der Sohn Schelemjas, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Abschnitt instand, während Meschulam, der Sohn Berechas, am Mauerstück gegenüber von seinem Haus arbeitete. Malkia, einer der Goldschmiede, baute die Mauer bis zum Haus der Tempeldiener und Händler gegenüber dem Wachtor und bis hinauf zum Obergemach an der Ecke. Und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und Händler die Mauer aus. Feinde wollen den Wiederaufbau verhindern. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er: Was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein: Was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Da betete ich: Hör uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass sie Plünderung erleiden in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Und das Volk von Juda sprach: Die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt, wir können die Mauer nicht weiterbauen. Unterdessen sagten sich unsere Feinde: Bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. Die Juden, die in ihrer Nähe lebten, kamen immer wieder von ihren Wohnorten zu uns und forderten uns auf: Kommt zu uns zurück! Daraufhin stellte ich an den offenen Stellen, hinter den niedrigsten Abschnitten der Mauer, bewaffnete Wachen auf. Ich teilte die Leute nach Sippen ein und befahl ihnen, sich mit ihren Schwertern, Speeren und Bögen zu bewaffnen. Und ich sah mich um, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Als unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten und dass Gott ihn vereitelt hatte, kehrten wir an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Doch von diesem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Männer an der Mauer, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bögen und Kettenpanzern bewaffnet Wache stand. Die führenden Männer standen hinter dem Volk von Juda, das die Mauer wieder aufbaute. Die Lastenträger setzten ihre Arbeit fort, eine Hand am Werkzeug, die andere an der Waffe. Jeder, der baute, trug ein Schwert an seiner Seite. Und der Mann mit dem Signalhorn stand neben mir. Ich erklärte den vornehmen Bürgern, den Oberhäuptern der Stadt und dem übrigen Volk: Der Bau, an dem wir arbeiten, ist groß und sehr weitläufig. Wir arbeiten getrennt entlang der Mauer und weit voneinander entfernt. Deshalb lauft, wenn ihr den Klang des Hornes hört, sofort dahin, von wo er ertönt. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir von Beginn der Morgendämmerung an, bis abends die Sterne wieder sichtbar wurden. Die ganze Zeit stand die Hälfte der Männer mit dem Speer in der Hand Wache. Darüber hinaus forderte ich damals alle auf, über Nacht in Jerusalem zu bleiben. Auf diese Weise konnten sie und ihr Gefolge nachts Wache stehen und tagsüber arbeiten. In dieser Zeit kam keiner von uns, weder ich, meine Verwandten, meine Diener noch die Wachen, die bei mir waren, je aus unseren Kleidern. Alle führten wir unsere Waffen mit, selbst wenn wir nur Wasser holten. Nehemia ergreift Partei für die Unterdrückten. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Einige sagten: Wir haben viele Söhne und Töchter. Wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten: Wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet. Wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und noch andere sagten: Wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis ans Äußerste beliehen, um dem König die Steuern zu bezahlen. Wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute. Und unsere Kinder sind gerade so wie ihre. Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. Als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger und Oberhäupter der Stadt an. Ich sagte zu ihnen: Ihr betreibt Wucher mit euren eigenen Verwandten. Ihretwegen berief ich eine große Versammlung ein. Dort sprach ich zu ihnen: Soweit es uns möglich war, haben wir unsere jüdischen Verwandten losgekauft von den fremden Völkern. Und nun verkauft ihr eure Brüder, damit sie uns wieder zum Kauf angeboten werden? Sie aber schwiegen und hatten nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da fuhr ich fort: Was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen, doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine und Häuser noch heute zurück. Und erlasst ihnen auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Da antworteten sie: Wir werden alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Daraufhin rief ich die Priester und ließ die vornehmen Bürger und Stadtoberhäupter einen Eid schwören, so zu handeln, wie sie es versprochen hatten. Dann schüttelte ich die Falten meines Mantels aus und sagte: Wer diesen Eid nicht hält, den soll Gott genau so aus seinem Haus und seinem Besitz herausschleudern. Er soll genau so ausgeschüttelt und leer sein. Die ganze Versammlung antwortete: Amen. Und sie lobten den Herrn. Und die Leute taten, was sie versprochen hatten. Auch verzichtete ich von dem Tag an, als der König mich beauftragte, Statthalter in Juda zu werden, für mich und meine Familie auf die mir zustehenden Abgaben eines Statthalters, und zwar für die ganzen 12 Jahre, vom 20. bis zum 32. Jahr der Herrschaft von König Artaxerxes. Dagegen hatten die früheren Statthalter, die vor mir amtierten, dem Volk schwere Lasten auferlegt und neben Brot und Wein auch 40 Schekel Silber als Abgabe gefordert. Selbst ihre Untergebenen hatten das Volk übervorteilt. Doch aus Gottesfurcht handelte ich nicht so. Ich habe auch selbst am Bau der Mauer mitgearbeitet und alle meine Männer waren ebenfalls dort bei der Arbeit versammelt. Wir alle haben kein Land gekauft. An meinem Tisch trafen sich 150 Vorsteher der Juden zum Essen, ganz abgesehen von den vielen Besuchern aus den Völkern, die um uns herum lebten. Dafür mussten täglich ein Rind, 6 ausgewählte Schafe und Ziegen und eine große Anzahl Geflügel für mich zubereitet werden. Alle 10 Tage wurden darüber hinaus die Weinvorräte aufgefüllt. Dennoch forderte ich mein Recht als Statthalter auf Abgaben vom Volk nicht ein, da die Arbeit ohnehin schwer auf den Menschen lastete. Mein Gott, denke zu meinem Besten daran, was ich für dieses Volk getan habe. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus 1. Korinther 7, die Verse 25 bis 40. Die Frage nach den Unverheirateten. In Bezug auf die von euch angesprochene Frage nach den Unverheirateten habe ich keine ausdrückliche Anweisung von Jesus. Ich gebe euch aber meine persönliche Meinung weiter. Und schließlich habe ich ja auch die Barmherzigkeit von Gott empfangen, dass ich als vertrauenswürdig angesehen werde. Ich bin der Ansicht, dass es aufgrund der gegenwärtigen Notlage gut ist, wenn ein Mensch in diesem Stand bleibt, nämlich ledig zu sein. Wenn du mit einer Frau verbunden bist, dann versuche nicht, von der Frau loszukommen. Wenn du aber nicht an eine Frau gebunden bist, dann suche keine Frau. Wenn du aber dennoch heiratest, tust du damit nichts Falsches. Und wenn die unverheiratete Frau heiratet, dann tut sie damit nichts Verwerfliches. Aber die Verheirateten werden in große menschliche Bedrängnis kommen. Ich will euch aber vor Problemen bewahren. Das ist das, was ich sagen will, Geschwister. Die Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist begrenzt. Deshalb sollen von jetzt an die, die verheiratet sind, so leben, als wären sie es nicht. Die, die weinen, sollen sich so verhalten, als weinten sie nicht. Und die, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die, die etwas kaufen, als behielten sie es nicht. Diejenigen, die die Welt nutzen, sollen sich so verhalten, als nutzten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Es ist mein Anliegen, dass ihr ohne Sorgen leben könnt. Denn ein Unverheirateter bemüht sich um die Angelegenheiten von Jesus, dem Herrn. Sein Hauptanliegen ist es, ihm, dem Herrn, zu gefallen. Doch der, der verheiratet ist, bemüht sich um die Angelegenheiten dieser Welt, also darum, wie er seiner Frau gefällt. Somit ist er in sich gespalten. Eine ledige Frau bemüht sich, genauso wie die unverheiratete Jungfrau, um die Angelegenheiten von Jesus, dem Herrn. Ihr Ziel ist es, in Bezug auf den Körper und den Geist ganz für Gottes Sache zur Verfügung zu stehen. Doch eine verheiratete Frau kümmert sich um die Angelegenheiten dieser Welt, nämlich wie sie ihrem Ehemann gefallen kann. Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen und nicht, um euch ein Fangnetz überzuwerfen, sondern ich möchte euch dabei helfen, ehrbar, beständig und zielgerichtet bei ihm, dem Herrn, zu bleiben. Wenn aber jemand der Ansicht ist, dass er sich falsch verhält in Bezug auf die ihm versprochene unverheiratete Frau, wenn sie im heiratsfähigen Alter ist, und wenn er denkt, dass es doch so sein muss, dann soll er ruhig das tun, was er will. Er tut damit nichts Falsches. Sie können heiraten. Wer es sich aber in seinem Herzen fest vorgenommen hat und darin unbeweglich ist und keinen Zwang verspürt, sondern Macht über seinen eigenen Willen hat und das in seinem Herzen so beschlossen hat, selbst unverheiratet zu bleiben, der tut damit etwas Gutes. Wer also seine ihm versprochene Frau heiratet, der tut etwas Gutes. Und wer sie nicht heiratet, der handelt damit noch besser. Also, eine Frau ist gebunden, solange ihr Ehemann lebt. Wenn der Mann aber gestorben ist, dann ist sie frei, denjenigen, den sie will, zu heiraten. Doch es soll ein Ehepartner sein, der auch zu Jesus gehört. Aber wenn sie so bleibt, wie sie ist, nämlich unverheiratet, dann ist sie meiner Ansicht nach glücklicher. Und dabei bin ich der Auffassung, dass auch ich den Geist Gottes in mir trage. Wir lesen Psalm 32 aus der Übersetzung Das Buch. Ein Gebet der Umkehr von David, ein Maskil. Glückwunsch dem, dessen Schuld vergeben und dessen Sünde bedeckt ist. Ja, Glückwunsch dem Menschen, dem der Herr das Unrecht nicht anrechnet und in dessen Geist sich kein Betrug findet. Denn als ich es verschweigen wollte, lösten sich meine Knochen voneinander. Ja, nur noch stöhnen konnte ich den ganzen Tag. Ja, Tag und Nacht lastete deine Hand schwer auf mir. Meine Lebenskraft verdorrte wie in der Sommerglut. Selah. Meine Sünde bekannte ich dir und versuchte nicht mehr, meine Schuld zu verstecken. Ich nahm mir vor, ich will dem Herrn meine Übertretungen offen sagen. Da hast du mir die Schuld meiner Sünde vergeben. Selah. Darum wird jeder Gottesfreund zu dir beten in der Zeit, in der du dich finden lässt. Ja, selbst wenn sich gewaltige Wassermassen auftürmen, können sie ihm nichts anhaben. Du bist mein Zufluchtsort. Vor Not bewahrst du mich. Um mich herum lässt du Jubel erschallen, weil du mich rettest. Selah. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du gehen kannst. Ich will dich beraten. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Seid doch nicht ohne Verstand wie die Pferde und Maultiere. Mit Zaumzeug und Zügel muss man sie bändigen, sonst lassen sie dich nicht in ihre Nähe kommen. Viele Schwierigkeiten erlebt der Gottesfeind, doch wer auf den Herrn vertraut, den umfängt er mit Güte. Seid fröhlich über den Herrn und jubelt, ihr, die ihr gerecht lebt. Singt laut vor Freude, alle, die ihr von Herzen aufrecht lebt. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben, aus Sprüche Kapitel 21, die Verse 5 bis 7. Gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Durch Lügen erworbener Reichtum löst sich in Dunst auf und ist eine tödliche Falle. Weil die Gottlosen sich nicht an das Recht halten, fällt ihre Gewalt auf sie selbst zurück und bringt sie um. Das waren die heutigen Bibelstellen. In Psalm 146, Vers 7 steht der Losungstext für heute. Der Herr schafft Recht den Unterdrückten, den Hungrigen gibt er Brot. Und aus Markus 8, Vers 6 dazu: Jesus nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Ich wünsche euch damit einen ganz gesegneten Freitag. Und morgen lesen wir natürlich weiter und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Bis dann, tschüss!